Hallo und willkommen beim nerdigen Trash Talk. Mein Name ist Gianni und ich bin heute zu Gast. Ich spreche mit Philipp und Ralf über Character versus Character und wie es dann bis zu Player versus Player werden kann. Wir haben einige tolle Empfehlungen für euch und auch eine hitzige Debatte. Freut euch drauf.
So, jetzt geh du mal weg. Jetzt mache ich ja mal die Einleitung. Denn wir sind natürlich Player versus Player und wir machen das ein bisschen zügiger. Also, hallo, nerdiger Trash Talk, ihr wisst, wo ihr seid, nutzt Kapitelmarken. Wir sprechen heute über Supernova Dynasty. Das ist das neue Rollenspiel vom Quest Office, also vom Journey. Da geht es um Spieler gegen Spieler und Charakter gegen Charakter. Und das Spiel ist gerade in der Vorbestellungsphase. Ihr wollt bestimmt wissen, worum es geht, deswegen hört jetzt einfach rein.
Das Spannende daran finde ich jetzt, dass du zum Beispiel das Ressourcenmanagement so in den Vordergrund stellst und dass das eben für dich ein völlig normaler Teil des Rollenspiels ist. Es wäre für mich tatsächlich ein Grund, schreiend die Flucht vom Tisch zu ergreifen.
Und zwar geht es da gerade um Character versus Character, aber nicht Player versus Player.
Toll, kenne ich schon. Elfen, Zwerge, Orks.
Du bist so ein Charakterrollenspieler, du gehst sofort rein in die Rolle. Ich liebe es total.
Aber auch da kommt es eben drauf an. Ich finde, es ist auch da einfach so eine Geschmacksfrage, ja. Nicht jedes einfache Spiel muss mir unbedingt gefallen.
Die Untoten kommen irgendwann, hoffentlich kein Spoiler.
Das ist so eskaliert, wir haben nicht mal das Abenteuer zu Ende gespielt und die ganze Kampagne ist daran gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Ralf und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute wieder mal das Methusalem des deutschen Rollenspiels, nämlich den Ralf Sandfuchs. Hallo.
Ja, hallo, guten Abend, schön, dass ich mal wieder aus dem Heim durfte dafür, ja.
Du hast angefangen mit Methusalem, was soll ich jetzt sagen?
Man merkt wirklich, du bist so ein Charakterrollenspieler, du gehst sofort rein in die Rolle. Ich liebe es total.
Ja, klar.
Ralf, wenn diese Folge erscheint, ist das halbe Jahr 2026 schon rum. Darum habe ich es ja letztens schon dem Patrick gefragt. Nun frage ich dich.
Eieiei.
Mal unabhängig davon, dass du nun Teil unseres in diesem Jahr unfassbar erfolgreichen Podcasts bist, der mittlerweile so viele Klicks macht, dass bestimmt morgen Holy anruft und uns irgendeinen Werbedeal anbietet. Wie lief denn dein Start ins Rollenspieljahr?
Leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte eigentlich vor, in diesem Jahr mal wieder etwas öfter zu spielen. Das hat sich nicht ergeben und ich sag mal aus finanziellen Erwägungen habe ich auch tatsächlich in diesem Jahr kaum Rollenspiele gekauft. Also ein paar Sachen, die ich brauchte, um irgendwelche Aufträge zu erledigen. Aber wirklich so nach dem Motto, wow, das ist jetzt das Spiel, was du unbedingt haben willst. Nee, das fehlte tatsächlich. Schade.
Dann müssen wir einfach noch erfolgreicher werden, damit wir noch mehr Rezensionsexemplare für den Podcast bekommen. Und ich glaube, das dürfte uns vielleicht wirklich gelingen, weil, also jetzt ohne Quatsch, ihr erinnert euch ja noch, als ich im Jahresrückblick 2025 gesagt habe oder mir quasi gewünscht habe, es wäre mal cool, an der Marke von 2000 Downloads pro Monat zu kratzen. Und jetzt haben wir sogar schon einen Monat gehabt, in dem wir deutlich über 3000 Downloads hatten. Und Ralf, jetzt rate mal, in welchem Monat das war oder welche Episode dafür verantwortlich war?
Keine Ahnung. Wenn ich es wäre, wäre ich zu bescheiden, um es zu erwähnen.
Nein, es war tatsächlich ohne dich. Es war der März und ganz logisch, da kam nämlich die Folge zu dem Dungeons & Dragons das schwarze Auge Crossover Crowdfunding. Wobei jetzt im April, da hatten wir ja auch gut 2500 Downloads, also ja, was soll ich sagen, man kann auch ohne die zwei wichtigsten Rollenspiele auf dem deutschen Markt erfolgreich sein.
Ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall ziehen, ja. Wenn du diese Namen irgendwo hast, dann ploppst du halt eventuell an Stellen auf in Suchen, wo du sonst nie auftauchen würdest. Weil die Leute suchen nach D&D, die suchen nicht nach Philipp oder Trash Talk oder was auch immer, die suchen nach D&D oder meinetwegen DSA, finden das und dann sagen sie, oh, von dem habe ich noch nicht gehört. Mal sehen, was das ist.
Das heißt, wir müssen unbedingt diese Folge, auch wenn es überhaupt nicht darum geht, irgendwie DSA und D&D reinschreiben in den Titel und dann kommen die Klicks schon ganz automatisch. Aber Spaß beiseite, jedenfalls wirklich vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr so fleißig einschaltet. Und damit nun die ganzen NeuhörerInnen zu uns kommen und noch eine viel stärkere parasoziale Beziehung aufbauen, als sie eh schon haben, gibt's natürlich wieder eine Ask Me Anything-Frage direkt aus der großen Feedback-Umfrage vom letzten Jahr. Welche Romane sollte man als Fantasy-Fan unbedingt gelesen haben?
Also ich sag mal so, ich wüsste, was viele Leute darauf antworten. Und das hat was mit ein paar Filmen zu tun, die vor 25 Jahren erschienen sind oder so ähnlich. Nein, also Der Herr der Ringe ist natürlich, ich sag mal, das Urgestein. Und jetzt, Achtung, ich sag mal, so ein bisschen Minensucher, wenn ich diese Äußerung tätige, aber ich halte den Herrn der Ringe nicht mehr unbedingt für zeitgemäß, weil er ist die Grundlage für unglaublich viel, wurde aber inzwischen halt ja so oft mit Nachahmern, Pastiche, Parodien und sonst was überzogen. Wenn ich jetzt jemandem dieses Buch ans Herz lege, kann der da nicht mehr, ja, wie kann man das sagen, unvoreingenommen rangehen. Der wird dann eventuell Sachen wiedererkennen, die er schon woanders gelesen hat und wird so denken, ja toll, kenne ich schon, Elfen, Zwerge, Orks. Und der Stil ist halt tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich gebe zu, ich habe es nie vollständig lesen können, aber ja, es war für mich immer schwer nachzuvollziehen, warum ich einen Roman oder eine Trilogie lesen soll, wo dann auf einmal 20 Seiten über Pfeifentabak und weitere 20 Seiten über Moos drinstehen. Ich finde das irgendwie nicht toll. Also wenn man mich fragt, was möchte ich empfehlen? Ich möchte mal zwei Sachen nennen. Bei einem nenne ich nur einen Autor, damit fange ich mal an. Und zwar würde ich immer mal empfehlen, Kai Meier zu lesen, vor allem eben seine Fantasy-Sachen, weil Kai Meier kann den bestehenden, bekannten Tropen immer wieder etwas Neues abgewinnen. Man liest also einen Roman von ihm und denkt dann, ja, okay, ist jetzt, keine Ahnung, über Venedig oder eine Wüstenwelt und so weiter. Aber er schafft es immer wieder, das irgendwo zu drehen. Also von daher ist das für mich immer eine Empfehlung. Aber aus einem bestimmten Grund würde ich eine andere Sache noch davor setzen, und zwar die Romane um die Dresden Files von Jim Butcher. Es geht halt um Harry Blackstone Copperfield Dresden, den einzigen im Telefonbuch befindlichen Magier in Chicago. Und ja, er begibt sich also vom Roman 1 an auf die Suche nach magischen Bösewichten und arbeitet mit der Polizei zusammen, hat ein paar nette Nebencharaktere, hat schöne Hintergründe. Das Ganze spielt in der Jetztzeit oder in der Zeit, in der halt die ersten Romane geschrieben sind, und setzt sich dann über, oh Gott, ich weiß gar nicht genau, wie viele es jetzt aktuell sind. Ich meine, es sind 18 Romane, Kurzgeschichtensammlungen und Ähnliches fort. Warum ich den jetzt nenne? Wenn man das anfängt zu lesen oder auch als Hörbuch zu hören, es gibt eine wunderschöne englische Hörbuchfassung, die ich sehr empfehlen kann, dann hat man beim ersten und vor allem beim zweiten Roman das Gefühl, oh Gott, das ist nichts Dolles, weil der erste ist so ein bisschen ziellos und der zweite Roman, der spielt mit dem Mythos der Werwölfe und übernimmt sich dabei insofern, dass er viel zu viel reinpulvert. Und wenn man aber das überstanden hat und sich langsam aber sicher immer mehr in die Welt von Dresden einarbeitet, dann erkennt man, okay, am Anfang wusste er selber noch nicht so richtig, was er machen will, aber es wird jetzt immer stärker. Es kommen immer mehr Charaktere, es kommen immer mehr Gruppierungen rein, seien es jetzt Vampire, seien es Feenwesen. Es gibt einen Templer, der ihm beiseite steht. Und das ist allerdings schon im ersten Roman. Er hat eine Gruppe von Heinzelmännchen, die ihm das Haus in Ordnung halten und sich dafür mit Pizza bezahlen lassen. Also ganz grandios. Ich bin leider nicht ganz aktuell. Also ich bin irgendwann, ich glaube im 10. oder 11. Roman bin ich mal ausgestiegen. Das hatte aber keine Qualitätsgründe, sondern war einfach so, ich sag mal, der Sache geschuldet, dass ich auch mal was anderes hören wollte. Und ich habe die ganzen anderen Bücher alle noch hier bei mir auf dem Rechner. Und ich werde da demnächst wieder einsteigen, ob ich es von Anfang an mache und mich dann wieder durcharbeite oder ob ich dann irgendwann in der Mitte reingehe, weiß ich noch nicht. Aber das wäre für mich die Empfehlung, was man tatsächlich mal lesen sollte. Einfach, weil es anders ist und weil man da tatsächlich mal merkt, manchmal muss man den Atem haben, um auch durch ein, zwei schwächere Bücher durchzukommen.
Ich mache mich jetzt mal direkt unbeliebt, denn ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich außer den im Blog mal rezensierten Romanen, die ja alle modern sind und in den letzten 10 Jahren erschienen, überhaupt mal irgendeinen Fantasy-Roman gelesen habe. Denn, ich habe es ja schon mal im Podcast erzählt, mein Leseleben bestand ja nur aus den Kinderbüchern von Enid Blyton und dann ging es direkt weiter. Es gab sogar den großen Sprung zu den Politik-Thrillern von Tom Clancy und selbst Science-Fiction habe ich erst sehr viel später gelesen und dann vor allem so Merchandise-Romane, zum Beispiel zu den Halo-Videospielen. Aber wenn du mir jetzt hier die Pistole auf die Brust setzen würdest, dann muss ich wohl das einflussreichste Buch der Weltgeschichte nennen, nämlich die Bibel. Und ja, als gottesfürchtiger Christ steht da eine Menge drin, an das ich auch glaube, aber ich denke, wenn man so von ein paar Hardcore-Evangelikalen absieht, wir sind uns ja alle irgendwie einig, genauso wie die Religionswissenschaft und so, dass man da vor ein paar tausend Jahren auch gern mal das ein oder andere Fantasy-Element mit reingeschrieben hat, damit das alles cooler klingt oder weil man es halt nicht besser wusste. Aber vielleicht hat ja unser Gast eine weniger kontroverse Antwort mitgebracht und deswegen, hallo Jenny, wer bist du denn und welche Romane sollte man als Fantasy-Fan unbedingt mal gelesen haben?
Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Mein Name ist Gianni und hat mir jetzt schon Spaß gemacht zuzuhören und ich bin froh, dass ich gemutet war. Dann hat man den ein oder anderen Lacher nicht gehört, über den Herrn Methusalem zum Beispiel. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Was kann ich empfehlen? Also ich bin positiv überrascht über eure zwei Tipps, Lesetipps. Ich lese gar nicht so regelmäßig Fantasy-Literatur, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dann empfehle ich mal einen Klassiker. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie heißt der Herr? Ralf, hilf mir kurz weiter. Der, dieser eine Elf mit dem Schwert, das gerne Seelen frisst.
Ja, also der Elf ist wahrscheinlich Drisdu Erden?
Nein, der Ältere.
Ach, der Ältere. Erik von Melniboné, das Buch, das bei mir, glaube ich, schon 5-mal in die Ecke geflogen ist.
Sehr gut. Ich liebe es. Ich finde es richtig stark.
Das tut mir leid.
Also was ich halt gut daran finde, ist, es ist wie Herr der Ringe im Sinne von, dass es uns ganz viel Wurzeln aufzeigt, wo viele Ideen herkommen, glaube ich, aus dem Fantasy-Bereich. Es ist ziemlich grimy und es geht zumindest vor allem zu Beginn auch ja viel um die Beziehungen zwischen ihm und seinem Volk und seiner Familie und so weiter. Und ich finde es ziemlich stark und ich finde es auch stark, wie es so klassische Themen wie Ordnung und Chaos beschreibt und neu einordnet. Genau, Die ersten ein, zwei Romane, glaube ich, sind sehr wirr. Also ein, zwei Dinger fühlen sich eher an wie Tagträume. Aber zumindest, glaube ich, dann, also der Beginn und dann, wenn es zum Ende hingeht und sich der große Bogen schließt, finde ich es eine super gute Story. Und es gibt natürlich Moderneres, das besser ausgearbeitet ist und runder und alles Mögliche. Aber ich weiß grundsätzlich eben gerne, wo die Dinge herkommen. Und deshalb wäre es mein Pendant, wenn du sagst, Ralf, Herr der Ringe muss man nicht mehr lesen. Da will ich gar nicht widersprechen, aber vielleicht kann man einen Blick in Elric von Melanie Bonnet werfen. Als kleine Ergänzung, es gibt von französischen Künstlern und Autoren ein Graphic Novel dazu. Das wurde storymäßig ein bisschen runder gemacht, modernisiert und gekürzt und ist wunderschön. Wer es bildhafter mag, schaut mal nach Elric von Melanie Bonnet Graphic Novel.
Ich hab noch eine zweite Frage für euch, wobei das keine in Anführungszeichen richtige Ask Me Anything-Frage ist, sondern eine wie immer halbwegs galante Überleitung zur Medienschau. Welche InfluencerInnen beeinflussen denn eure Kaufentscheidung am allermeisten?
Die Antwort möchtest du nicht hören. Ich gehe mal direkt raus an der Stelle oder wage mich mal raus, sagen wir es so. Wenige bis gar keine, weil ich gebe generell relativ wenig auf Rezensionen. Da muss ich die Leute schon sehr, sehr gut kennen und muss ihrem Urteil vertrauen. Weil sehr häufig lese ich dann halt, das ist das beste Brettspiel, das tollste Abenteuer, die beste Fernsehserie aller Zeiten und denke so, okay, das reizt dich jetzt so überhaupt nicht. Sagen wir mal, ich höre jedem zu, der etwas differenzierter rangeht und mir eher sagt, wann mir etwas gefällt und weniger, dass es mir gefällt, weil ich glaube, das kann kaum jemand wirklich beurteilen, außer ein paar Leuten, die mich wirklich ganz gut kennen.
Ja.
Ich habe fertig.
Ich würde in Kürze antworten, weil ich mich dem Ralf anschließe. Also ich habe niemand Bestimmtes auf dem Schirm, dem ich besonders vertraue. Es gibt so eine Handvoll Leute, denen höre ich gerne zu und dann schaue ich auch gerne eher in der Breite, wie die Meinungen sind und wer mir das Werk differenziert genug darlegt sozusagen. Und ob ich nachvollziehen kann, warum es mir gefallen soll. Aber ich muss leider sagen, vielleicht kommt es auch daher, dass ich auch aus einer Generation komme, wo man das noch gar nicht so kennt. Ich habe mir das nie angewöhnt. Ja.
Du meinst jetzt, Influencern zu folgen?
Ja, genau.
Ja, ich sag mal, das gab es zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit, gab es das natürlich auch. Aber das waren dann die Fanzine-Macher oder sonst was. Und dann hat man eben gesagt, so, wenn der etwas gut findet, finde ich das auch gut. Und das sind halt später Influencer geworden. Ja, egal, ob es dann Blogger, dann Podcaster und jetzt halt irgendwelche Videoblogger oder wie auch immer man sie nennen möchte sind. Aber eine Sache kann ich tatsächlich mal nennen, weil ich die tatsächlich gut finde. Das sind die Orkenspalter, weil die tatsächlich relativ differenziert mir sagen, was ihnen daran gefällt, was nicht. Und dann kann ich mir ein eigenes Bild machen. Weil so mancher Verriss von denen war dann für mich, okay, das brauche ich und andersrum. Und das ist aber für mich völlig in Ordnung, ja, weil bloß wenn ich dir jetzt sage, das Spiel ist total toll, das musst du haben, es ist aber dann vielleicht überhaupt nicht das, was du haben willst. Ja, und darum finde ich es viel wichtiger, eben, ja, zu sagen, was ich suche. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer Breaking Bad, was die beste Serie aller Zeiten ist. Nein, für mich nicht. Ich finde sie grauenvoll schlecht, weil das einfach überhaupt nicht das darstellt, was ich möchte. Auf der anderen Seite gucke ich dann gerne so klassisch so ein bisschen lockere Procedurals, Marke Castle oder Bones, die ich sehr liebe. Das muss man wissen, wenn man mir was empfehlen will. Weil der Nächste:
Ich bin so düster und grausam, weil ich habe Alkoholprobleme, Drogen, ich habe meine Frau verloren und außerdem zwei meiner Mitarbeiter getötet und es weiß keiner.
Diese Charaktere, ja, schön, muss ich mir aber nicht unbedingt angucken. Meine ganz persönliche Meinung, ihr dürft das da draußen alle anders sehen.
Ich glaube, wir sind da alle drei so ein bisschen auf Linie. Ich bin ja auch jemand, der jetzt nichts auf klassische InfluencerInnen gibt und auch nichts auf Laienwertungen auf Amazon oder so. Aber ich glaube, ich bin durchaus stark durch professionelle Kritiken beeinflussbar. Also beispielsweise die GameStar war ja die Zeitschrift meiner Jugend und es ist selbst heute noch so, wenn ich mir mal ein Videospiel kaufen will, dann kann der Rest der Welt sagen, dass das Spiel der absolute Müll ist. Wenn die GameStar es positiv bewertet, dann wiegt das für mich persönlich schwerer. Und so professionelle Rezensionsfavoriten habe ich in vielen Bereichen. Bei Filmen schaue ich prinzipiell zuerst bei filmstarts.de nach. Und als ich für den Podcast Nachwuchs einen Kindersitz gekauft habe, da waren auch der ADAC und die Stiftung Warentest für mich deutlich relevanter als irgendwelche Wertungen auf Google oder Amazon-Bewertungen. Aber, und das sage ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern, wenn ich schon mal eine Influencer-Person nennen müsste, dann müsste ich mich wohl selber nennen. Denn so oft, wie ich Bücher kaufe, weil ich sie vorher selbst in der Medienschau als Hörbuch besprochen habe, da müsste ich eigentlich mittlerweile Provision von bekommen von den Verlagen. Denn ohne Witz, ich glaube bisher jedes Hörbuch, das über 4 von 5 Punkten lag, ist hinterher als Roman bei irgendwelchen FreundInnen oder in der Familie als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk gekauft worden. Und bei meiner aktuellen Medienschau war es dann sogar noch eine ganze Spur drastischer. Da war ich vom Auftakt einer Hörbuchtrilogie so begeistert, dass ich nach dem Ende nicht darauf warten konnte, dass ich, und das dauert normalerweise, wenn du Pech hast, ein paar Wochen, den nächsten Band als Pressemuster bekommen würde, sondern ich habe quasi direkt, das Hörbuch war zu Ende und ich bin zum Händler meines Vertrauens gegangen und habe mir die Fortsetzung gekauft, weil ich es nicht abwarten konnte. Also ich spoilere jetzt schon so ein bisschen, ich bin sehr begeistert, obwohl das ja gar nicht mein Genre ist. Und zwar möchte ich nämlich reden über Die letzte Arche von Joshua Tree. Das ist ein 360 Seiten dicker Endzeit-Thriller, der ein Kreuzfahrtschiff voller WissenschaftlerInnen in den 2 Wochen des Weltendes begleitet. Aber wie gesagt, ich habe dagegen das 9 Stunden und 48 Minuten dicke Hörbuch gehört. Und da ich mich ja jetzt direkt auch auf die Fortsetzung beziehen werde, weil ich sie auch gekauft habe, auch hier gleich noch die Fakten, weil das eh eine zusammenhängende Geschichte ist. Der zweite Band hat 358 Seiten beziehungsweise 9 Stunden und 50 Minuten und dieser dritte Band, den ich gerade zu 80% oder 70% ungefähr durch habe, hat 378 Seiten beziehungsweise 11 Stunden und 5 Minuten. Aber okay, beginnen wir mal ganz von vorne. Die Geschichte handelt von 1000 WissenschaftlerInnen, die jeweils unter einem Vorwand auf ein Kreuzfahrtschiff im Pazifik eingeladen werden. Kaum angekommen, meldet sich dann noch einer der reichsten Männer der Welt per Videoübertragung zu Wort, dass er erstens gegen jede und jeden irgendwas in der Hand hat und zweitens, dass eben genau diese 1000 WissenschaftlerInnen die Welt retten sollen. Wovor genau und wie, das sagt er aber nicht mehr, denn die Funkübertragung wird jäh unterbrochen, als draußen die Apokalypse beginnt. Und zwar in Form von absoluter Dunkelheit, denn der Himmel wird schwarz und damit wird die Sonne mitsamt ihrer lebensnotwendigen Wärme ausgesperrt. Das ist natürlich schon ganz schön mysteriös und beängstigend, aber hinzu kommt noch, dass die WissenschaftlerInnen und auch die Schiffscrew quasi nur die obere Hälfte des Schiffs für sich haben, weil die untere Hälfte von der Geheimorganisation des Milliardärs betrieben wird, die zwar auch die Rettung der Menschheit will, aber lieber ihr eigenes Süppchen kocht. Und dann passiert natürlich, und ich spoilere jetzt nur sehr geringfügig, all das, was man eben von dieser Ausgangslage erwartet. Die Leute an Bord sind sich uneinig, aber weil es immer kälter wird, muss man sich ja halt doch irgendwie zusammenraufen. dann wird das Schiff immer mal wieder von anderen Überlebenden angegriffen. Es gehen Dinge kaputt und das muss dann alles improvisiert werden. Manche Leute gehen gegen alle Überlebenschancen ihren eigenen Weg und letztlich folgt man einer Reihe von Hinweisen des Milliardärs, denn scheinbar hat der den kompletten Verlauf der Apokalypse vorhergesehen und man stößt natürlich mit jedem neuen Brotkrumen, dem man folgt, auf weitere tödliche Probleme. Und dieses Verfolgen dieser in Anführungszeichen Brotkrumenspur treibt dann auch die Handlung voran, denn eigentlich, und das ist jetzt kein Spoiler, das wird relativ rasch im ersten Band enthüllt, müssen die Leute einfach nur 14 Tage durchhalten, weil dann aus der Endzeit die Postapokalypse wird. Und keine Ahnung, was dann passieren wird, denn das ist nämlich ungefähr genau jetzt die Stelle, wo ich am Hörbuch im dritten Teil hänge. Also hätten wir jetzt einen Tag später aufgenommen, könnte ich euch vielleicht sogar schon sagen, worum es eigentlich geht.
Du meinst, du könntest uns alles erzählen, sodass wir gar nicht mehr reinhören müssen.
Aber es ist echt wenig gespoilert, auch wenn es jetzt viel klingt, aber das ist nicht viel gespoilert, keine Sorge. Jedenfalls, diese 14 Tage ruhig auf See zu verbringen, noch dazu mit mehr als genug Vorräten, das wäre ja langweilig, also reisen die ProtagonistInnen einmal um den halben Erdball. Ihr merkt also schon, Action und Drama stehen im Vordergrund und davon ist ja also wirklich viel vorhanden, aber dafür wird die Geschichte manchmal auch so ein bisschen zurechtgebogen, selbst wenn die Logik dann auf der Strecke bleibt. Nur zwei Beispiele, auch wieder kleine Spoiler, aber das ist nicht so schlimm. Da bauen die WissenschaftlerInnen etwa zur Verteidigung des Schiffs, wobei sie davon, dass sie angegriffen werden, komplett überrascht werden und sie überhaupt keine Zeit für die Planung haben, in Minuten irgendwelche Fallen, die jede Spielleitung eines Dungeon-Crawlers von Neid erblassen lassen würde. Oder den Leuten in einem Bunker geht die Luft aus, weil sie belagert werden. Aber zugleich verfügt der Bunker über einen geheimen Yachthafen mit mehr als genug Schiffen, mit dem die Belagerten einfach wegfahren könnten. Beziehungsweise in meiner Vorstellung, wenn die Schiffe raus können, müsste ja Luft reinkommen. Aber nein, die müssen ja sterben, weil die Handlung will das nämlich so. Aber wenig später können natürlich die ProtagonistInnen genau diese Öffnung, die da ist, benutzen. Manchmal wird wirklich viel zurechtgebogen, weil es halt der Action wegen so sein muss. Aber auch wenn es immer mal wieder so Logikkleinigkeiten gibt und manchmal auch ziemlich seltsame, wirde Charaktermomente, wo ich dann doch genervt mit den Augen gerollt habe, weil sie negativ hervorstechen aus einem ansonsten wirklich guten, wirklich spannenden Endzeit-Thriller, bei dem ich immer wissen wollte, wie es weitergeht, war ich wirklich begeistert. Wie gesagt, ich habe noch nie direkt ein Fortsetzungshörbuch gekauft. Ich habe immer auf das Pressemuster gewartet, aber hier habe ich es vor Spannung wirklich nicht ausgehalten. Bei Amazon liegt der erste Band aktuell bei 4,4 und die beiden Fortsetzungen bei 4,6 von 5. Da nehme ich jetzt einfach mal so grob den Durchschnitt und gebe der gesamten Reihe, also mit dem Hintertürchen, dass ich beim dritten Band noch so 3 Hörstunden übrig habe, bei denen es Joshua natürlich noch verkacken kann, gebe ich sehr gute 4,5 von 5 Punkten. Und ich habe schon gesehen, es gibt auch einen bald erscheinenden vierten Band, der irgendwie in der Zukunft spielt. Ich werde auch auf den natürlich ganz heiß entgegenfiebern und warten. Ja, die letzte Arche, das war meine doch wirklich positive Medienschau. Und wir haben uns so ein bisschen abgesprochen tatsächlich. Denn im Prinzip Endzeit, die Welt geht unter. Das hat auch der Ralf mitgebracht.
Ja, aber ich möchte an der Stelle sagen, wir sollten hier auf jeden Fall jemandem die Möglichkeit geben, das zu überspringen, weil das, worüber ich spreche, funktioniert tatsächlich am besten, wenn man gar nichts weiß. Wir sind damals in die Serie Paradise eingestiegen, die läuft bei Disney Plus, und wir wussten eigentlich nur aus einem Trailer, dass es eben um einen Secret Service Agent geht namens Xavier Collins und dass er in einer Stadt lebt, wo die Menschen eigentlich ein paradiesisches Leben haben, daher auch der Titel Paradise. Und er bewacht den Präsidenten und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das passiert direkt in der ersten Folge, der Präsident der USA wird eben ermordet. Und danach beginnt also diese Geschichte sich langsam weiterzuentwickeln und im Grunde genommen kommt man erst danach wirklich drauf, wo man sich hier befindet, nämlich in einem Bunker. Und zwar ist Paradise ein riesiger Bunker, den eben die amerikanische Regierung gebaut hat, um dem Weltuntergang zu entgehen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, der liegt zum Start der Serie etwa 3 Jahre zurück, bemerken sie, okay, die Welt geht unter und wir müssen jetzt in den Bunker gehen. Das heißt, da können nur natürlich eine gewisse Anzahl von Leuten rein. Natürlich sind es hauptsächlich entweder reiche Menschen oder Menschen, die aus irgendeinem Grund für das Überleben von Paradise wichtig sind. Als Zuschauer wird man erst so langsam in diese Richtung gebracht, dass man versteht, was hier überhaupt passiert ist. Was zum Beispiel der Weltuntergang war, erfährt man im Grunde genommen erst in der 2. Staffel in verschiedenen Flashbacks, die dann gemacht werden. Und begeistert hat mich an der Serie eigentlich, dass sie, was eigentlich überhaupt nicht so mein Fall ist, eben viele Intrigen, viele böse Menschen, aber sie haben alle irgendwo einen Grund, warum sie das tun, was sie tun und wie sie dazu geworden sind. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Das Interessante dabei ist eben, die gesamte 1. Staffel spielt im Grunde genommen in Paradise. Die 2. Staffel spielt aber zu 2/3 außerhalb. Das heißt, sie hat ein komplett anderes Feeling als die 1. Und ohne jetzt allzu viel zu verraten, die 3. Staffel, die bereits angekündigt ist, wird definitiv nochmal komplett anders sein. Und es ergeben sich immer neue Elemente, die zuerst keinen Sinn zu ergeben scheinen und wo man dann auf einmal merkt, okay, scheinbar gibt es hier doch einen Sinn. Aber selbst nach 2 Staffeln weiß ich an einigen Stellen noch nicht, wie das genau alles zusammenhängt. Es ist von in den USA von Hulu produziert worden. Damit lief es also vor etwa einem Jahr, also im Januar 25, lief die 1. Staffel hier in Deutschland. Die 2. kam dann relativ genau ein Jahr später. Und von daher wird man also warten können, dass die 3. nächstes Jahr kommt. War ziemlich gelungen, hat mich an vielen Stellen auch überrascht und wird von ihrer Geschichte her, wird die Serie immer breiter aufgestellt, sodass man also nicht einfach nur Leute im Bunker hat und eben denen zugucken muss, wie sie irgendwie klarkommen, sondern es geht danach auch in ganz andere Richtungen. Das will ich auch gar nicht großartig spoilern. Aber das war für mich zumindest eine ja sehr gute Serie. Und hier, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf das zurückgehen, was Philipp eben erzählt hat. Du hast gesagt, das wird teilweise so aufpassend geprügelt. Und hier habe ich nicht das Gefühl. Hier habe ich das Gefühl, die hatten wirklich schon von vornherein sich überlegt, so soll das aussehen. Und da wird es also hingehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Unter anderem taucht also in der 2. Staffel Alex auf. Ich verrate noch nicht, wer Alex ist, aber der ist also eins der faszinierendsten Geheimnisse da drin, weil das auch etwas ist, was am Ende der 2. Staffel noch nicht klar ist, wie es da weitergeht. Also sehr gespannt. Wer Disney Plus hat, dem empfehle ich diese Serie also auf jeden Fall. Ich gehe aber davon aus, dass die irgendwann auch auf irgendeinen frei empfangbaren Sender oder irgendeinen anderen Streamingdienst übergeht.
Ich kann dir dann nur zustimmen. Ich habe ja auch auf deine Empfehlung hin tatsächlich weitergeschaut. Ich hatte, glaube ich, so die ersten 2 oder 3 Folgen geguckt. Damals, dann ist der Podcast-Nachwuchs geboren, da waren andere Sachen wichtiger. Und jetzt in Absprache habe ich angefangen und habe es da, glaube ich, 12 Folgen innerhalb von, glaube ich, 1,5 Tagen durchgeguckt, weil es wirklich, wirklich gut ist. Was mir persönlich sehr gefallen hat und was es so ein bisschen hervorhebt, ist in der zweiten Staffel, wo sie dann halt auch draußen sind, in der Postapokalypse, die ist so ein bisschen positiver als andere Postapokalypsen in anderen Serien, egal ob es jetzt was mit Zombies ist, Walking Dead, oder ob das ist in Fallout oder so. Also wo es ja immer alles, alle bekriegen sich, alles ist negativ. Und da ist es immer noch so ein bisschen, irgendwie wollen wir doch noch ein bisschen zusammenarbeiten und die Welt ein bisschen besser machen. Das hat irgendwie so eine positive Note, die mir sehr gefällt. Und ich muss echt sagen, die 7. Folge der ersten Staffel, das ist schon, wo so ein bisschen angeteasert wird, was das große Problem sein wird. Und die Zeit, bevor sie in den Bunker reingehen, das ist ja wohl das intensivste Stück Fernsehen, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen habe. Diese Folge, die hat auch, glaube ich, die höchste IMDb-Wertung mit Abstand von der gesamten Serie. Das ist so krass, das hat mich richtig emotional mitgenommen. Und das passiert wirklich selten, dass ich, egal bei Filmen, bei Serien, bei Büchern, so mitgenommen bin, nachdem ich diese Folge geschaut habe. Also schaut wenigstens bis zur 7. Folge und lasst euch wegflashen.
Ja, ich muss sagen, bei mir war es eine Folge in der 2. Staffel, die mich am meisten mitgenommen hat. Und zwar ist das eine Folge, wo Xavier mit einer jungen Mutter durch die Postapokalypse unterwegs ist und wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt und was dann passiert und so weiter. Keine Spoiler jetzt, aber ich habe an dem Tag, ich habe gedacht, komm, wir gucken jetzt mal Paradise, das wird bestimmt cool. Und dann kam diese Folge und wir saßen beide auf dem Sofa. Oh, also ich und meine Frau, und beide so, oh, scheiße, das war jetzt aber böse. Also fand ich richtig toll. Gefiel mir sehr, sehr gut.
Wir haben also wirklich bis jetzt eine sehr positive Folge. Und vielleicht kann der Gianni quasi weiter positiv sein, aber du darfst natürlich auch passend zum Thema jetzt gegen uns sein und was ganz Negatives raushauen.
Oh nein. Ja, ich habe es tatsächlich auch von kleinen Weltuntergängen, muss ich ehrlich zugeben. Also ist jetzt aber purer Zufall. Ich möchte einen Film empfehlen, den ich vor ein paar Tagen auf Amazon Prime geschaut habe. Und zwar heißt er The Endless.
Oh.
Ja, Ralf, schon gesehen?
Von mir 10 Punkte. Nur ganz kurz.
Okay, super. Sehr gut. Also genau, ich würde sagen, ich würde dem gar nicht die volle Punktzahl geben, aber nur, um keine falschen Erwartungen zu wecken. Also das ist für mich wirklich eher ein wunderschönes, in sich geschlossenes Kleinod an Geschichte, aber jetzt nicht etwas, was irgendwie Film oder Kino revolutioniert, aber völlig sehenswert. Ich fand den von der ersten Minute an bis zur letzten spannend. Und über Twists kann man sich streiten, wie vorhersehbar die sind oder nicht. Aber trotzdem war er durchgängig spannend genug, auf jeden Fall. Also nicht nur das ganze Übernatürliche darin. Also ich meine, das Ganze fängt an mit einem Zitat von Lovecraft. Da bist du als Rollenspieler erstmal schon mal abgeholt und vielleicht auch als Horrorfan. Mystery-Liebling. Und dann geht's eigentlich im Kern erstmal um die Beziehung zweier Brüder. Auch wunderschön, manchmal völlig offensichtlich, wie sie sich gegenseitig unterbuttern, manchmal richtig schön subtil erahnen können, was die Beziehung zwischen den beiden ausmacht, auch richtig gut gespielt. Und dann stellt sich ziemlich schnell heraus, die beiden sind vor etwa 10 Jahren aus einer in Anführungszeichen Community geflohen, die auf dem Land lebt. Könnte ein Kult sein, könnte eine Sekte sein. Lassen wir mal offen, bleibt auch lange offen. Und dann haben die beiden oder zumindest der eine von beiden den stärkeren Drang, dorthin zurückzukehren und ein paar Dinge abzuschließen, sage ich mal. Und dann nimmt so die Geschichte ihren Lauf. Und wir haben tatsächlich klassische Lovecraft Themen mit drin. Es geht viel um das Unbekannte, aber nicht nur das Unbekannte da draußen, im tiefen Wasser, im großen All, auch irgendwie das Unbekannte im Gegenüber. Und das ist so das Verrückte, weil die beiden Brüder sind. Und am Anfang steht neben dem Lovecraft-Zitat noch ein anderes Zitat, das mich echt berührt hat. Und zwar, Freunde, also ich zitiere das jetzt frei, Freunde sagen offen bei jeder Gelegenheit zueinander, wie sie zueinander stehen. Geschwister warten da auf passendere Gelegenheiten, wie zum Beispiel das Sterbebett. Und ich muss sagen, der Spruch hat mich irgendwie total abgeholt und mir auch eine Gänsehaut verpasst, weil der, finde ich, nochmal so auf den Kern bringt, dass manchmal, je näher man sich eigentlich steht, desto mehr ist der andere einem unbekannt irgendwie. Also ich fand's total einnehmend und das hat mich dann auch den Film lang begleitet und das wird auch schön aufgelöst, finde ich. Echt super stark. Also ich würde dem Ganzen 4 von 5 Weltuntergängen geben, weil, wie gesagt, super sehenswert, voll spannend, richtig guter Film, intensiv vor allem, auch sehr intensive Szenen, aber jetzt nicht erwarten, dass es das große neue Kino ist. Aber ja, super gut. Und ich finde, es könnte auch richtig gut ein Rollenspielplot sein.
Da wollte ich nämlich gerade noch drauf eingehen, weil wer mal wirklich erleben will in einem Film, wie man in ruhigen Szenen eine wirklich mysteriöse und Lovecraft-typische Stimmung aufbaut, ja, dem würde ich The Endless auf jeden Fall empfehlen, weil das ist in der Hinsicht wirklich ganz grandios. Interessant übrigens, die Regisseure sind auch die beiden Hauptdarsteller.
Ah ja, spannend.
Justin Benson und Aaron Moorhead. Und wo ich gerade beim Empfehlen bin, die haben einen Film gemacht danach. Der nächste, den sie gemacht haben, Synchronic. Unbedingt gucken, wenn euch Zeitreisen interessieren, weil so habt ihr Zeitreisen noch nie gesehen. Und das Ding ist lustig, es ist tragisch, es ist spannend, es ist verspielt und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt machen. Also sie haben zwischendurch ein bisschen Fernsehen gemacht, aber ich hoffe, dass sie also bald irgendwann wieder mit einem Film kommen.
Dann waren wir uns ja tatsächlich relativ einig, wir waren alle sehr positiv. Das heißt, wir müssen da jetzt genau das Gegenteil machen, wir müssen alle konfrontativ gegeneinander sein. Und ich glaube, das wird heute ziemlich schwer, weil heute war ja sogar Ralf nett zu mir. Das kommt ja sonst nie vor.
Ich weiß aber das Thema schon. Und da.
Vielleicht ist er ja tatsächlich jetzt nicht nett gegenüber dem Gianni. Er ist quasi Player versus Player. Denn ich weiß, für einen Ralf ist das sowas nämlich überhaupt nichts. Und da frage ich doch mal ganz am Anfang, ganz simpel, was ist denn überhaupt dieses Player versus Player? Und ist es überhaupt Rollenspiel?
Also, dann ist ja erstmal gut, dass ich sozusagen direkt gegen dich gehe, in Anführungszeichen, und dich korrigiere, in Anführungszeichen, wenn es das angeht, worüber ja ich mich so mit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und zwar geht es da gerade um Character versus Character, aber nicht Player versus Player. Das ist so eine kleine, aber finde ich sehr feine Unterscheidung. Also ich würde dir voll zustimmen, bei Player versus Player würde ich mich auch fragen, oh, macht es an einem Rollenspieltisch Spaß, dann hätte ich mich vielleicht doch lieber zum Brettspieltisch setzen sollen. Aber der große Unterschied ist, dass man eine gemeinsame Geschichte erzählen kann, bei der Charaktere gegeneinander vorgehen können, aber die Spielenden am Tisch trotzdem in einem Team sind, trotzdem kooperativ miteinander spielen. Und das ist im Endeffekt eine Frage der Spielregeln, würde ich schon fast sagen, wie die gestaltet sind, ob sich das so ausleben lässt und stimmig anfühlt oder nicht. Ralf, hast du denn genauso Bedenken, wenn es um Character versus Character geht, oder geht es dir im Kern um dieses Player versus Player?
Tatsächlich sage ich mal, ich muss das vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Also Player versus Player wirklich im Sinne von, da sitzen zwei Leute am Tisch oder mehr und gehen wirklich voll gegeneinander, finde ich in einem Rollenspiel nicht gut. Gefällt mir nicht. Weil ich da wirklich das Gefühl habe, Rollenspiel, um zu gewinnen, ist für mich etwas, was ich nicht haben möchte. Und jetzt komme ich dazu, Character versus Character. Ich habe ja schon öfter One-Shots vorbereitet, da schreibe ich auch die Charaktere für. Und diese Charaktere haben immer Konflikte. Das heißt, ich schreibe in den Hintergrund des einen Charakters etwas hinein, was dem anderen sauer aufstoßen wird, oder der eine hat etwas gemacht, was der andere, die andere dann nicht mögen wird. Und das finde ich, ich sag mal, das gibt für mich den Anreiz im Spiel, auch mal solche Konflikte auszuleben. Aber ich weiß, dass du ja, da werden wir ja mit Sicherheit gleich noch drüber reden, du hast ja ein Spiel gemacht, bei dem es tatsächlich darum geht, sich durchzusetzen als Charakter gegen die anderen Charaktere. Und das widerspricht meinem Grundgedanken, weil ich möchte, dass sich die Leute sowohl am Tisch als auch die Charaktere in der Spielwelt zusammenraufen. Dabei sollen sie Probleme haben. Das ist völlig okay, das finde ich super. Und sie sollen eben auch merken, ja, mit dem komme ich nicht so klar, aber ich möchte nicht das Konfrontative komplett durchs Spiel ziehen.
Mhm. Ihr kennt bestimmt Spiele, Rollenspiele, bei denen man sich Nachteile in den Charakter holen konnte, entweder aus reinen Storytelling-Gründen oder weil man dafür irgendwie zusätzliche Punkte freigeschalten bekommen hat, je nachdem, ob man das eher aus der Power-Gamer oder aus der Storyteller-Perspektive gesehen hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich glaube, es ist so ein bisschen wieder aus der Mode, wie ihr damals so damit umgegangen seid. Habt ihr euch so Nachteile reingehauen oder war das nicht so euer Ding? Für mich gibt es da nämlich so starke Parallelen dazu.
Ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, ich habe immer versucht, möglichst sowas zu vermeiden, so viele Nachteile. Auch jetzt, ich weiß, das kommt Drive gleich wieder, weil irgendwie ist auch Nachteile, so gegen meine Mitcharaktere zu spielen, so ein bisschen sehr viel rollenspieliger. Das ist ja nicht so mein Ding. Und wenn du irgendwie OSR spielst oder so und im Dungeon überleben musst, da muss jedes Glied ins andere greifen. Da ist schlecht, wenn plötzlich im entscheidenden Moment irgendwie eine Fackel fehlt, weil ich die einfach genommen habe, weil es mein Charakterbogen sagt. Aber tatsächlich, ich habe ja zumindest mal Paranoia gespielt, weiß ich nicht, drei Runden, ich weiß es nicht genau, was ja darauf ausgelegt ist, explizit, dass man auch seine Mitspielenden, also die Figuren, die Charaktere der Mitspielenden betrügt und in die Pfanne haut und am besten noch irgendwie umbringen lässt von der Obrigkeit und so. Und trotzdem versucht man, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und ein Abenteuer zu bestehen. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte mir das nicht längerfristig vorstellen. Also witzig, irgendwie als letzte Runde auf einer Con, bevor man ins Bett geht oder sich ein Bier genehmigt, für 3-4 Stunden ein bisschen Spaß haben, den Mörderhobo rauslassen. Das fand ich schon ziemlich witzig. Aber wie gesagt, beim normalen USR-Spielen oder so, da muss die Fackel da sein, wo sie sein muss und darf nicht in meiner Tasche sein. Aber Ralf, du gehst das Ganze ja viel immersiver an. Wie ist es bei dir?
Also zunächst einmal, es gibt Gründe, warum ich keine OSR spiele, weil genau das finde ich daran todsterbensöde. Ich möchte nicht einfach ein Pöppel sein, der über ein imaginäres Dungeon-Spielfeld geschoben wird, sondern ich möchte eine Figur darstellen mit Ecken und Kanten. Thomas Michalski hat das mal das Michalski-Prinzip genannt. Mit möglichst hohem Punkteinsatz möglichst wenig effektive Charaktere erschaffen. Das kann ich auch sehr gut. Meine Erfahrung da drin war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich denke mir meinen Charakter aus, ich überlege mir, was mein Charakter können soll, beziehungsweise was er vielleicht nicht können soll. Aber ich bin da nie so rangegangen nach dieser Powergamer Min-Maxer-Schule und habe gesagt, ja gut, den brauche ich nicht so oft einsetzen, aber der bringt mir 3 Punkte, die kann ich danach wieder auf besonders gut Zielen anwenden oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn man sich drauf einlässt und eben nicht sagt, ich muss hier tödlich effektiv wie eine geölte Maschine durch dieses Abenteuer gehen, kann es eben auch mal interessant sein, den muskelbepackten Barbaren zu spielen, nicht weil er so stark ist, sondern weil er so dumm ist.
Mhm. Ja, Also für mich sind diese Vor- und Nachteile, die man bei manchem Rollenspiel festlegt, eben auch wie jetzt wieder an dem Beispiel von dem Barbaren, ist es ja im Endeffekt schon so ein Foreshadowing drauf, wann will ich glänzen und in welchen Situationen soll mein Charakter schlecht dastehen, Drama erleben, also benachteiligt sein, ja, oder im Schatten verschwinden oder ähnliches.
Auch anderen das Spotlight geben.
Ja. Was ja dann im Bestfall läuft es ja dann so ein bisschen wie Zahnräder ineinander mit den anderen Charakteren. Und so ist es für mich mit diesen, wenn ich mir ein Character versus Character vorstelle oder so wie ich im Endeffekt, ihr habt es ja schon gesagt, genau ein Spiel, auch gerade an einem Spiel arbeite, beziehungsweise gerade die Arbeit abschließe an einem Spiel, in dem viel Character versus Character stattfindet, ging es mir eigentlich auch ganz viel darum, dass ich selbst als Charakter festlegen kann, in welchen Momenten will ich glänzen, wo will ich Spotlight haben, wo will ich, dass mein Charakter Siege davon trägt, Entwicklungen und Fortschritte hat. Und in welchen Situationen will ich, dass er Drama erlebt, dass er Rückschritte erlebt, dass er vielleicht auch verzweifelt? In welchen Situationen sollen andere über ihm stehen sozusagen oder ja, ihn besiegen können? Das ist so für mich im Endeffekt das so im Großen ausgelebt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele einen Charakter, ich werde mal ein bisschen konkreter, greifbarer. Es gibt ja diese klassischen Charakterklassen, ne? Jetzt zum Beispiel jetzt den Barbar, den Magier, den Dieb und so weiter. Und ich finde aber auch, wenn man dann ein anderes Konzept wählt, dann war es für mich wichtig, dass ich auch eine andere Herangehensweise wähle. Und ich habe mir dann eher überlegt, wenn die Charaktere gegeneinander vorgehen, dass die grundsätzlich auch eher, ich sag mal, ungesunde Verhaltensweisen an den Tag legen und eher ungesunde Rollen einnehmen. Also habe ich mir so überlegt, was für Archetypen an Personen gibt es eigentlich, die man eher als Antagonisten darstellen würde? Also man könnte sich sozusagen als das Gegenteil von den Heldenklassen, im Endeffekt die Bösewichtklassen. Und dann bin ich auf sowas gekommen wie zum Beispiel das Orakel. Also jemand, der viele Geheimnisse kennt, der mit Geheimnissen spielt, der Informationen für sich behält. Und im Endeffekt gezielt Informationen einsetzt, um Leute gegen wiederum andere Leute aufzuwiegeln und so weiter und so fort. Aber was ist zum Beispiel, was wäre die große Schwäche des Orakels, wenn jemand dieselbe Quelle hat wie das Orakel? Oder wenn jemand weiß, dass das Orakel Informationen zurückhält, die es eigentlich nicht dürfte von seinem Rang her oder ähnliches, ne, wenn er in irgendeiner Position ist, also dem eigenen Herren zum Beispiel Informationen vorenthalten oder ähnliches. Also im Endeffekt bin ich das von der Seite angegangen, zu überlegen, welche Archetypen von Bösewichten in dem Sinne gibt's und wie können die glänzen und was ist deren Schwachstelle, wo sind die angreifbar. Und dadurch ergibt sich im Endeffekt, wie bei einem klassischen Rollenspiel, es sich ergibt, dass Charaktere sich ergänzen, um den Antagonisten zu bekämpfen, können sich bei solchen Rollen im Endeffekt Ergänzungen ergeben, wie die wiederum interagieren und sich gegenseitig ausspielen und manipulieren können und so weiter. Aber dazu, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Aber das Ganze immer in dem Sinne, dass die Spieler Bescheid wissen. Also die Spieler wissen Bescheid und können sich bewusst entscheiden, lasse ich mich auf die Manipulation ein oder nicht.
Da will ich vielleicht nochmal so ein, zwei grundlegende Fragen stellen, damit alle so auf dem gleichen Verständnislevel sind von den HörerInnen und auch von mir und Ralf und so weiter. Wo fängt denn für euch Charakter gegen Charakterspiel an? Ist es erst, wenn sie sich quasi im offenen Kampf das Schwert über die Rübe ziehen? Oder beginnt es bereits bei, sagen wir, heimlichem Bestehlen eines Mitspielers, einer Mitspielerin? Oder ist es sowas wie, ich weiß irgendein dunkles Geheimnis und irgendwann werde ich es gegen dich einsetzen?
Ich glaube, jeder dieser Punkte würde mir schon zu weit gehen, weil da passieren allzu häufig Dinge, wo die Personen am Tisch nicht mehr unbedingt zwischen sich selbst und dem Charakter unterscheiden können. Weil wenn ich in einer Gruppe gemeinsam unterwegs bin und mich fängt einer an zu beklauen, weil er nun mal ein Dieb ist? Finde ich nicht gut. Gefällt mir nicht. Für mich ist es tatsächlich eher so, ich kann vielleicht mal, um so meine Grenzen aufzuzählen, kann ich mal zwei Sachen schildern. Das beste Spielerlebnis, was ich in der Hinsicht hatte, das war, wir haben zu Zeit der russischen Revolution gespielt. Der eine von uns war ein Bolschewik und ich war ein Weißrusse, das heißt, ich war auf der Seite des Zaren. Diese beiden Charaktere mussten sich jetzt aber zusammenraufen und sie haben gemerkt, wir achten uns. Wir haben Dinge, die wir am jeweils anderen achten, aber wir wissen auch, von der politischen Seite aus wird er uns fertig machen, irgendwann. Wir haben dieses Abenteuer durchgestanden und wir waren Seite an Seite wie Kameraden und wir haben uns voneinander verabschiedet und der andere Charakter hat zu mir dann gesagt, du weißt, wenn ich dich wiedersehe, werde ich dich töten. Und ich habe gesagt, ja, oder ich dich. Und das war für mich wirklich ein unglaublich starker Moment, weil ich dann wirklich emotional in dieser Situation war. Und wir waren Menschen, die sich gerade gegenseitig gesagt haben, wir bringen uns um. Und trotzdem war es ein starker Moment, weil wir trotzdem eine Runde zusammen gemacht haben. Jetzt mal das Gegenstück. Wir hatten eine Runde, wir waren FBI-Agenten und wir mussten in eine Stadt, es war New Orleans, wir arbeiteten mit einem anderen Polizisten zusammen und dieser Polizist, das wussten wir auch, war korrupt und war also bei allen möglichen Leuten in der Stadt bekannt, also bei den Gangstern. Und wir haben das zu Anfang, habe ich das mit ihm auch ausgespielt. Mein Charakter hat seinen Charakter gehasst, ohne Ende, aber es war nicht am Tisch. Und es wurde aber mit der Zeit immer schlimmer, weil er hat begonnen, Informationen zurückzuhalten, die uns dabei geholfen hätten, den Fall zu lösen, an dem wir dran waren, obwohl er eigentlich auch das Interesse hatte, das zu tun. Und das wurde also mit der Zeit immer schlimmer und immer heftiger. Und ich habe tatsächlich am Tisch dann irgendwann die Aussprache gesucht und habe gesagt, hör mal, ich kann so nicht spielen, weil du handelst gegen uns und du kommst uns in keiner Form entgegen. Wir wissen, was da los ist, was dann irgendwelche Leute getan haben. Und das hat er aber dann nicht eingesehen mit dem Argument, mein Charakter würde das nicht tun. Und da habe ich dann auch so gesagt, ja, das mag ja sein, aber wir wollen doch alle zusammen hier Spaß haben. Das ist so eskaliert, wir haben nicht mal das Abenteuer zu Ende gespielt und die ganze Kampagne ist daran gescheitert. Obwohl wir da schon im dritten Abenteuer waren, aber wir waren einfach an der Stelle hilflos, allesamt, weil wir uns, ich sag mal, gegen diesen Character versus Character und in dem Fall auch Player versus Player Überfall nicht wehren konnten.
Also ich glaube, der Ralf, Entschuldigung Ralf, falls ich dir jetzt, falls du noch was sagen wolltest, ich wollte dir nicht reingrätschen. Okay, danke. Weil ich habe dann für mich ganz wichtigen Punkt rausgehört, den ich einfach nochmal thematisieren wollte. Und zwar, ich glaube, wir müssen auch unterscheiden, diese Grenzen, nach denen wann beginnt denn Character versus Character, ist ja auch eine Frage des Art des Rollenspiels und der Intention sozusagen und des ganzen Rahmens. Also die zwei Szenen, wenn ich den Ralf jetzt richtig verstanden habe, waren beide Szenen aus einem Abenteuer-Rollenspiel. Eine Gruppe findet sich zusammen und muss gemeinsam Herausforderungen bestehen, sage ich jetzt mal ganz grob, settingunabhängig. Und vor allem auch eventuell auf eine längere Kampagne hin muss diese Zusammenarbeit gewährleistet sein, am Tisch genauso wie im Spiel zwischen den Charakteren. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Also ich habe ja von Anfang an einen ganz anderen Ansatz gewählt. In Supernova Dynasty geht es zum einen um eine Space Opera. Das heißt, wir spielen zum einen in der fernen Zukunft. Das Setting habe ich mir rausgepickt, weil ich finde, wenn man eher auf narrativer Ebene spielt, sollte man ganz viele Freiheiten und Möglichkeiten haben, ohne sich Gedanken zu machen, brauche ich jetzt 3 Tage, um in die Stadt A zu reisen? Kann ich das und das möglich machen? Nein, ihr spielt einfach supermächtige Charaktere in der fernen Zukunft. Es ist absolut alles möglich. Ihr könnt es euch auf das Drama zwischen den Charakteren konzentrieren. Sozusagen ein Game of Thrones in Space oder ein zu Besuch bei Haus Harkonnen oder Familie Skywalker regiert die Galaxie. So nach dem Motto, je nachdem, was einem besser passt. Es ist auch nur ein sehr bruchstückhaft ausgestaltetes Setting, in dem die wichtigsten Punkte leuchtturmartig beleuchtet werden, aber ganz, ganz viel Freiraum. Auch ich muss keine Technologiestände lernen, nicht x verschiedene Spezies, Planeten oder ähnliches, sondern das wird alles der Narrative der Spielenden am Tisch überlassen. Das ist so das eine, damit der Fokus auf das entsprechende Spiel, um das es geht, stattfinden kann, und zwar das Drama zwischen den Charakteren. Und das andere ist, dass es auch nicht auf lange Kampagnen ausgelegt ist. Also meine Vorstellung ist, dass allerhöchstens 8 Abende in Anführungszeichen stattfinden, tendenziell weniger. Da gibt es dann aber auch Möglichkeiten, verschiedene zu wählen. Also verschiedene Längen sozusagen, je nachdem, was für ein Gefühl man gerade hat. Das als One-Shot-Spiel zu spielen, ist auch völlig legitim. Und dann spielt eben auch eine Rolle, wie geht man mit diesen Character-versus-Character-Situationen um. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drama von mir benannt hat, das mein Charakter erleben könnte während der Charaktererschaffung, weil ich das als Schwäche zum Beispiel herausgearbeitet habe oder nur als ein Geheimnis, das nur der Oberbefehlshaber kennt oder ähnliches, dann kann der andere genau das zwar gegen mich nutzen, in Anführungszeichen. Also mein Charakter erlebt dadurch das Drama, in dem die Oberbefehlshaberin kommt und sagt, ich schicke dich jetzt auf den Planeten Elderan, weil du sollst dort die Rebellion zerschlagen. Was ich aber vorher schon zum Beispiel als mein Geheimnis herausgegeben habe auf Spielerebene ist, dass auf genau diesem Planeten einige Erzfeinde nur darauf warten, dass ich dorthin gehe. Das wäre jetzt sozusagen eigentlich ein Nachteil für meinen Charakter, aber das meinte ich vorhin mit den Mechanismen, dass es dann so ist, dass ich als Spielender am Tisch dafür belohnt werde mit einer Meta-Ressource sozusagen, ich nenne die gerade Geistpunkte, wenn ich dieses Drama erlebe. Das heißt, eigentlich freue ich mich darüber, dass meinem Charakter dieses Drama passiert. Zum einen, weil ich habe es mir ja ausgesucht, das ist die Story, die ich erleben möchte. Und zum anderen bekomme ich als Spielender am Tisch dadurch wieder andere Erzählrechte zugesprochen. Also vielleicht, nur so als kleiner Einblick, ist es ganz wichtig, dass wir wissen, ob wir über das klassische Abenteuerspiel reden. Da wäre ich auch super schnell gefrustet. Also wenn wir gemeinsam den Drachen erschlagen sollen mit dem mächtigen magischen Gegenstand und dann vor dem Drachen feststellen, der magische Gegenstand ist nicht mehr da, weil der Dieb hat ihn inzwischen geklaut und in der Stadt verkauft, dann würde ich auch sagen, was soll der Kack? Das ist nicht mehr Character versus Character, das ist du gegen die ganze Gruppe. Und ich glaube, je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man an den Tisch kommt und worauf man Bock hat, sind da die Grenzen auch ganz anders.
Ich sag mal so, das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, du hast da jetzt zum Beispiel eine Erzählweise beschrieben, wie sie in Game of Thrones auftaucht. Ich würde noch hinzufügen, es ist auch eine Erzählweise, wie sie bei dem von mir vorhin schon mal benannten Breaking Bad auftaucht. Und das ist einfach eine Erzählweise, die ich aus genau diesem Grund nicht mag. Weil mir nach kurzer Zeit und kurzer Zeit bei der Serie war tatsächlich dann innerhalb weniger Folgen, ging mir auf den Nerv, dass ich da es nur mit bösen, selbstherrlichen, intriganten und so weiter Charakteren zu tun habe. Das geht an meinen persönlichen Vorlieben vorbei. Und ich glaube, wenn man heute von Rollenspiel spricht, dann wird das auch in den wenigsten Fällen, wird man das darunter verstehen, sondern dann eben tatsächlich entweder diese Richtung, wie Philipp sie gerade genannt hat, ja, also ein OSR-ähnliches Spiel, bei dem es einfach ja, ich sag mal, um das Bestehen von Situationen geht oder eben um das, was ich beschrieben habe, nämlich eher so dieses, wir haben ein bestimmtes Ziel und gehen auf diesen Weg hin und nähern uns dem Ganzen eher auf eine erzählerische Art und Weise. Aber ich glaube, die wenigsten werden tatsächlich ja sowas wie ein Breaking Bad, Game of Thrones Spiel da drin sehen. Und ob sie es dann wollen, ist eine ganz andere Frage. Na?
Ja, also ich glaube, jetzt sitzen gerade einige ZuhörerInnen, wenn du sagst, ein Breaking Bad / Game of Thrones Rollenspiel, das sich auch so anfühlt, und reiben sich die Hände. Ich finde es völlig legitim, dass du sagst, du willst sowas im Rollenspiel oder in anderen Medien nicht erleben. Und deshalb sind wir auch so dankbar, dass unser Hobby so groß und breit ist, dass so viele verschiedene Möglichkeiten des Spielens da sind. Und es ist ja auch so, dass es, glaube ich, eine Frage der Bubble ist. Also je nachdem, auf welchen Servern und Conventions und so weiter man sich rumtreibt, sind narrative Spiele, in denen man Dramen erlebt oder Fieseres oder einfach nur gegeneinander konkurriert als Charaktere oder so, ziemlich normal und legitimes Spielen. Also da gibt es ja auch viele Spiele. Ich habe das ja nicht erfunden. Es gibt ja viele Spiele, die sich um diese Themen drehen, in denen Rollenspiel gespielt wird. Ich glaube, von dem her ist es schon auch eine Frage des Zugangs. Aber um darauf auch einzugehen, mir geht es gar nicht darum, dass du deine Meinung änderst, aber nur um ein Gesamtbild darzustellen, damit man das aus der richtigen Perspektive sieht. Tatsächlich geht es bei dem Spiel darum, ihr müsst euch vorstellen, wir sind die tyrannischste Dynastie des Imperiums beim Schnellstarter. Sonst können wir uns eine Dynastie auswählen oder selbst eine Dynastie bauen. Wir können miteinander verwandt sein oder auch nicht. Zusammengewürfelter Haufen von Schergen oder eine uralte Familie oder ähnliches und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es entweder den Thron zu besetzen oder ein Äquivalent, das man dann festlegen kann. Und wir sind alle im sogenannten Limbus, das heißt, wir haben diese Beziehungen zueinander, auf die du keinen Bock hast, die im Endeffekt in diesen anderen Spielen und Medien dargestellt werden. Und dann können wir uns aber im Laufe des Spiels entscheiden, ob wir zur Haltung des Herzens wechseln, zum Beispiel. Es gibt verschiedene Haltungen, in die man wechseln kann. Und tatsächlich geht es ein bisschen vom Meta-Ding her darum, also für mich ist das dahinterstehende Thema, ist ungesunde zwischenmenschliche Beziehungen und wie man daraus herausfindet. Und natürlich ist es nur ein Spiel, es ist keine psychologische Abhandlung oder soziologische oder ähnliche. Ich habe mich also schon auf Spielebene damit auseinandergesetzt. Aber also es geht um den Weg daraus. Es geht darum, traust du dich auszubrechen und gegen den Thron, gegen das Imperium vorzugehen? Oder wirst du im Endeffekt von diesen Strukturen verschlungen und machst da einfach mit, weil du aus dem sogenannten Limbus nicht herauskommst? Kannst du etwas in der Welt finden, und das ist auch etwas, was in der Charaktergenerierung entsteht, kannst du etwas finden, was dein Herz weckt, sozusagen, und dich dazu bringt, ja, dich einfach einem positiveren Leben zu öffnen?
Das klingt ziemlich spannend und wir gehen gleich nochmal ganz genau auf dein Spiel ein, aber eine Metafrage habe ich vorher noch. Und zwar, wenn ich jetzt dein Spiel anfange zu spielen oder wenn ich auch Paranoia mal beispielsweise anfange zu spielen, dann ist mir schon bewusst, dass Charakter gegen Charakter ein essentieller Teil der Spielerfahrung ist. Aber wie gehe ich denn davor, wenn ich quasi das spielen möchte? Sollte ich so Charakter gegen Charakter immer schon, sagen wir mal, im Voraus absprechen, also in der berühmten Session Zero, oder kann sowas auch quasi organisch in der Geschichte entstehen? Aber wenn sowas organisch in der Geschichte entsteht und nicht abgesprochen ist, ist es dann legitim, dass ich beispielsweise eine Sicherheitsmechanik wie eine X-Card benutze?
Wenn du mich fragst, man sollte eh immer in irgendeiner Form Sicherheitsmechanismen da drin haben. Weil egal, was man vorher abspricht, es kann immer passieren, dass plötzlich irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast und was jetzt in dir etwas auslöst, wo du sagst, sorry, aber ne, Pause hier, ich kann nicht mehr, das geht mir jetzt zu weit. Und von daher, also Sicherheitsmechanismen finde ich eigentlich immer eine angemessene Sache. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, im Vorfeld zu klären, wo gehen wir hin, also die Session Zero zu machen. Weil ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ganz am Anfang sehr interessiert daran, Giannis Spiel auszuprobieren. Und dann hat er mir ein paar Informationen gegeben dazu und hat mir, habe ich noch so ein bisschen mich da reingelesen und dann habe ich gemerkt, nee, das ist für mich überhaupt nicht geeignet und habe mich auch wieder zurückgezogen. Und ich glaube, das ist das eigentlich Wichtige. Du hast vor ein paar Folgen, hattest du was über Cozy Crime oder Cozy Rollenspiele. Das ist vielleicht für manche Leute auch nichts. Und dann sagen die, ah nee, komm, wenn du das vorhast, dann gehe ich lieber. Und so kann eben auch hier die Aufklärung vorweg kann eben total wichtig sein, um zu erkennen, ist das was für mich oder ist das etwas, womit ich mich gar nicht beschäftigen will?
Ja, würde ich dem Ralf hundertprozentig zustimmen. Mir ist es immer lieber, jemand springt von einer Runde ab oder noch besser bekundet ganz offen, warum er das nicht angehen kann, bevor er irgendwie sich für eine Runde anmeldet oder noch schlimmer ein Werk erwirbt, mit dem er dann nichts anfangen kann. Das ist, ich weiß ja selbst, wie schlimm das ist, wenn mir das passiert. Von dem her ist es das Worst-Case-Szenario. Da freue ich mich, wenn jemand wie der Ralf dann ganz offen sagt, also erstmal sich damit auseinandersetzt. Ne, das ist ja heutzutage auch nicht selbstverständlich, wo an einem so die Eindrücke und Spiele vorbeirauschen und dann aber auch ganz offen kommuniziert. Also das ist auf jeden Fall die richtige Variante. Ich finde, ich habe für mich gelernt, dass sich ganz viel allein schon über das Spiel ergibt, zu dem man sich anmeldet. Also ich zum Beispiel, auch wenn ich jetzt vielleicht in ein Fettnäpfchen tapp, ich würde mich ohne weiteres nicht mehr bei einer klassischen Gruppe anmelden oder Runde, die ein klassisches Abenteuerrollenspiel spielt. Also D&D oder DSA oder auch andere Systeme, da würde ich mich nicht anmelden. Und ich habe gar nichts gegen die Systeme oder so. Aber es geht mir darum, vor allem vielleicht eher bei D&D als bei DSA, mit welcher Erwartungshaltung die Leute an den Tisch kommen. Das kann man sehr oft an den Spielen ablesen, für die sie sich anmelden oder die sie anbieten. Manchmal sollte sich schon noch klar den Anmeldetext genauer oder nach Kontext. Ich weiß, auf bestimmten Conventions, auch wenn D&D draufsteht, ist nicht D&D drin, sondern es könnte auch ein wunderschönes Cthulhu-artiges Abenteuer oder sonst irgendwas sein. Aber ich finde, das Spiel sagt viel über die Erwartungshaltung aus. Ne? Und so wie es dir ging, Ralf, dass du siehst, dass du die ersten paar Zeilen überfliegst und dann ist ganz klare Kommunikation gefragt. Und meine Spiele sind auch eher für die Nische. Und dann kann man schon, finde ich, sehr transparent erkennen, ob das für einen was ist oder nicht. Und klar, Safety Tools, mindestens die X-Card ist eigentlich immer automatisch mit am Tisch. Und über die anderen Dinge spreche ich dann gern, ob die Leute das möchten oder nicht. Bei Scherbenfresser habe ich ja die X-Card, ist sogar als Spielregel involviert. Also auch Leute, die X-Card nicht kennen und damit nichts anfangen können, im Sinne von, dass sie es nicht zuordnen können. Es gibt eine Spielregel, da habe ich die über eine Spielregel reingesneakt. Und deshalb kommt man gar nicht drum rum, die X-Card mit am Tisch zu haben. Philipp, wie ist es denn bei dir? Wir haben schon rausgehört, USR ist auf jeden Fall dein Liebling. Wie stehst du denn zu Safety Tools und zu welchen Gruppen würdest du dich anmelden?
Ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich, glaube ich, zu fast allen Gruppen anmelden. Als Spielleitung mag ich USR, weil das irgendwie, es ist ja relativ brettspielig, du hast so eine gewisse Sicherheit und im Prinzip, auch wenn es immer niemand hören will, USR-Spiele sind im Prinzip immer dasselbe, egal ob es jetzt D&D ist oder Beyond the Wall oder keine Ahnung, es ist immer das Gleiche und ja, es macht immer gleich viel Spaß.
Nein.
Irgendwie. Deswegen mag ich das so gerne. Ich bin aber, glaube ich, jemand, der für vieles offen ist. Also auf Conventions gehe ich auch zu Spielen, die so gar nicht mein Ding sind, einfach um in der sicheren Umgebung, dass ich das nicht selber leiten muss, das mal auszuprobieren, außer es ist wirklich super abstrus. Also ich glaube, für die Königin oder for the Queen heißt, glaube ich, auf Englisch, das war mir dann doch viel zu, weiß ich nicht, zu super erzählerisch. Da konnte ich jetzt nichts mit anfangen. Aber normalerweise bin ich immer dafür. X-Card habe ich nie gebraucht bis jetzt in meinem Leben. Ich finde aber sehr gut, dass es das gibt.
Mhm. Darf ich dich zwecks USR, darf ich dir deine Frage stellen, auch wenn die ein bisschen vom Thema wegführt, aber ich hatte die Diskussion erst letztens und ich glaube, du bist mehr drin im Thema.
Jo, frag.
Und zwar ist dir diese Differenzierung zwischen Oldschool Revival und Oldschool Renaissance schon mal begegnet?
Ich habe zumindest schon davon gehört, dass es manchmal synonym verwendet wird und manchmal ist was Gegenteiliges, aber mir konnte auch noch nie jemand erklären, was der Unterschied ist.
Es gibt so eine schöne Aussage dazu. Genrebegriffe wurden dafür erschaffen, dass Leute sich darüber streiten können.
Ja, genau. Das wollen wir jetzt tun. Player versus Player. Und zwar, ich glaube, ich habe es letztens verstanden, vielleicht, und das genau das wollte ich jetzt nochmal gegenprüfen. Also die Begriffe sind ja egal, aber ich habe verstanden, es gibt zwei Strömungen, weil ich habe mit USR nichts zu tun und ich finde es ein total spannendes Phänomen, das für mich wiederum in so einer kleinen Bubble am Rande passiert, aber ich glaube, eigentlich ist es mega riesig und total präsent, aber für mich ist es irgendwie am Horizont so ein kleines Grüppchen, was, glaube ich, nicht so eine ganz realistische Wahrnehmung ist. Auf jeden Fall habe ich das so verstanden, es gibt eine Gruppe von Leuten, die mag USR, weil die sagen will, komme nicht mit dem ganzen modernen Gedöns, ich will Rollenspiele spielen wie vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren oder so. Oder 30 Jahren, naja, eher doch 40 Jahren vielleicht, keine Ahnung. Sowas, das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist, wow, krass, die konnten super simpel damals Rollenspiel machen. Das können wir jetzt irgendwie, dem können wir ein neues Leben einhauchen. Und dadurch total innovativ neue Mechanismen auf simple Art und Weise umsetzen und Character Play und Storytelling nochmal ganz neues Leben einhauchen. So. Ich wollte fragen, wie es bei euch mit den beiden Strömungen ist. Differenziert ihr das auch nochmal so und zu was davon würdet ihr greifen? Ich glaube, bei Ralf habe ich rausgehört, USR kommt so oder so nicht in Frage, oder?
Also ich denke, wenn ich mich selbst betrachte, ich bin wahrscheinlich einer der unnostalgischsten Menschen, die es gibt. Was nicht heißt, dass ich was gegen alte Sachen habe, aber nur weil etwas alt ist, ist es nicht besser als was Neues. Und speziell bei Rollenspielen, wenn ich mir also die alten Sachen angucke, also wäre es ein Oldschool Revival im Sinne von, ich spiele jetzt einfach weiter, was ich vor 40 Jahren gespielt habe, würde ich die Flucht ergreifen. Wenn es eine Oldschool Renaissance ist, das heißt, ich nehme die Gedanken dieser alten Zeit, die Einfachheit und die simplen Regeln und so weiter und verquicke sie aber mit modernen Elementen, für mich also eins der schönsten Beispiele Beyond the Wall, wo das meines Erachtens hervorragend funktioniert hat, was ich tatsächlich auch schon mehrfach gespielt habe. Und da denke ich, man hat es weitergedacht, man hat die besten Teile von damals genommen und hat dann gesagt, und jetzt packen wir noch was Neues drumherum, damit es für die heutige Zeit angemessen ist. Und dem würde ich auf jeden Fall folgen. Dem anderen, ja, ich weiß nicht, dem würde ich nicht so viel abgewinnen können, glaube ich.
Ich glaube, bei mir ist das Problem auch, ich bin einfach viel zu jung, ich kann gar nicht so Nostalgie entwickeln für Rollenspiele, einfach weil ich viel zu wenig alte Rollenspiele auch kenne. Also ich glaube, so das Älteste, was ich kenne und gespielt habe, ist, glaube ich, Space 1889, was von, weiß ich nicht, 2010er Jahren ist oder Anfang 2000er. Das ist noch ganz, 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 ganz weit weg vom ursprünglichen Dungeons & Dragons. Also ich habe nie Nostalgiegefühle tatsächlich. Ich mag einfach irgendwie so Spielmechaniken, die halt auch einfach sind und man kann sie immer wieder spielen.
Ja, das ist spannend, weil also das klang jetzt beim Ralf schon für mich anders durch als vorher. Vorher hatte ich den Eindruck, Philipp ist voll pro USR, Ralf ist voll kontra USR und das war ja jetzt doch nochmal ein differenzierterer Blick drauf.
Ja, es kommt für mich tatsächlich drauf an. Also ich habe vor ein paar Jahren nochmal versucht, D&D zu spielen und ich bin da ja nicht direkt schreiend rausgelaufen, aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil die Art und Weise, wie diese Spiele aufgebaut sind, entsprechen nicht dem, wie ich mein Rollenspielerlebnis heute gestalten möchte. Da würden also so Spiele wie Fate oder bestimmte PBTA-Spiele, auch bei weitem nicht alle, würden dem also eher entsprechen. Wobei es auch da eben darauf ankommt, was ich jetzt erreichen will. Wenn ich erzählen will, würde ich tatsächlich eher sowas wie Fate heranziehen. Manchmal eben auch Erzählspiele, die also noch viel weniger Regeln haben. Aber auch da kommt es eben drauf an. Ich finde, es ist auch da einfach so eine Geschmacksfrage. Ja, nicht jedes einfache Spiel muss mir unbedingt gefallen und nicht jedes komplexe Spiel werde ich sofort ablehnen. Ne?
Meine letzte Frage zu dem Einschub wäre, Philipp, wenn ich einen guten Einblick in das Thema gewinnen möchte, von welchem System sollte ich mal einen One-Shot spielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde auch, was Ralf gesagt hat, Beyond the Wall ist, glaube ich, sehr, sehr gut darin zu erklären und zu zeigen, was OSR sein kann, was es ganz simpel sein kann, was es mit Dorfaufbau und Charakterentwicklung komplexer sein kann. Es gibt ja auch super vielfältige Abenteuer dafür. Und wenn es kostenlos sein darf, was so etwas oldschooliger ist, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ist Swords and Wizardry, da gibt es so eine Demo-Version, die heißt, glaube ich, Continual Light, ich mit meinem Englisch wieder. Sind trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten oder so. Ich finde, das hat schon so ein Spielgefühl, wie ich mir das vorstelle, wenn die irgendwie in den 80er Jahren bei Stranger Things Dungeons & Dragons spielen. So fühlt sich das an, wenn ich das spiele irgendwie.
Es gibt es aber, glaube ich, auch inzwischen auf Deutsch, ne?
Ja, genau.
Swords and Wizardry gibt es auf jeden Fall auf Deutsch und ich glaube, das Continual Light gibt's auch.
Ganz genau, ja. Das war auch mein allererster Kontakt tatsächlich mit dem OSR-Konzept.
Ach, die Jugend.
Dann gehen wir mal von alten Spielen weg zu ganz neuen Spielen. Du hast es ja immer schon so ein bisschen angeteasert. Du entwickelst gerade ein Spiel, wo Charakter gegen Charakter essentiell ist. Und ich meine, wir neigen uns dem Ende der Folge zu, deswegen mach doch noch mal so ein bisschen Werbung, erzähl ein bisschen davon, was kann das, was macht's besonders, warum sollte ich gehypt darauf sein?
Ja, wie du sagst, ich bin ja vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass Character versus Character so ein bisschen Kontext braucht, sonst ist es tatsächlich sehr missverständlich, wenn das irgendwie in einem klassischen Rahmen passiert, sage ich mal, dass es mir dann auch überhaupt keinen Spaß macht. Also, mir ging es darum, ich habe vor etwa einem Jahr, ja inzwischen ein bisschen mehr angefangen zu überlegen. Mich hat das Thema zwischenmenschliche Beziehungen und auch Manipulationen und so weiter irgendwie gecatcht, interessiert. Ich wollte es so ein bisschen sezieren für mich spielerisch. Also kann man daraus Mechanismen machen? Wie würde das dann funktionieren? Und habe dann tatsächlich auch mit PBTA-Regeln angefangen, weil ich mir dachte, ich will mal jetzt nicht irgendwie einen ganz neuen Schuh draus machen, versuchen wir es mit PBTA-Mechanismen. Und habe dann aber gemerkt für mich, das greift für mich nicht konkret genug. Das ist mir noch zu allgemein. Und dann hat sich das Setting immer weiter verändert und die Regeln immer weiter verändert. Und inzwischen ist Supernova Dynasty daraus geworden. Das ist ein kleines Erzählrollenspiel, bei dem man One-Shots oder kurze Kampagnen spielt. Wie schon gesagt, es spielt in der fernen Zukunft. Man spielt eine Dynastie des tyrannischen Imperiums. Diese Dynastie selbst ist natürlich auch zerfressen von Intrigen und allem, was dazugehört. Man baut sich einen Charakter. Im Zentrum stehen diese verschiedenen Rollen, ob das der Kriegsveteran ist, die Befehlshaberin, das Orakel, der Hetzer, also ganz andere Arten von Klassen in Anführungszeichen, die einem schon mal so eine Richtung geben. Wie verhalte ich mich im Limbus, also wenn es darum geht, andere zu manipulieren? Wie finde ich zu meinem eigenen Herzen und wie verhalte ich mich im Endeffekt auch in den anderen Haltungen? Und die Charaktererstellung ist auch als Gruppe im Endeffekt geplant. Also die macht man gemeinsam, weil es darum geht, dass ich ja Angriffspunkte meines Charakters festlege, aber die dann den anderen Spielerinnen und Spielern übergebe, weil die dann im Endeffekt mit mir arbeiten können. Aber wie vorhin schon angeteasert, In Anführungszeichen freue ich mich auch darauf, wenn Sie das machen. Die Regeln sind eher narrativ und leicht gehalten, das heißt, bei manchen Mechanismen wird gewürfelt, bei manchen Mechanismen steht von vornherein fest, wie es läuft. Das heißt, also Würfel sind schon involviert, aber es wird mit einem W2 gewürfelt. Das bedeutet, es war mir wichtig, dass ich wirklich am Spieltisch für die Atmosphäre mit allem Möglichen würfeln kann. Also manche werfen Münzen, manche ziehen Tarotkarten, manche werfen einfach einen beliebigen Würfel und machen dann eine 50-50-Chance. Und das ist dann am Tisch immer ganz interessant, weil die Leute sich irgendwas auswählen, was zu ihrem Charakter passt. Und es geht eben mit diesem W2 ganz gut. Und im Endeffekt erzähle ich die Geschichte von den Charakteren, was passiert bis zum sogenannten Tribunal, so nenne ich den Abschluss. Das ist im Endeffekt, wenn es darum geht, der Imperator kommt zurück oder der neue Throninhaber wird erwählt oder jemand darf das Oberhaupt der Dynastie übernehmen oder ähnliches. Wie gesagt, das hängt dann darauf an, was für ein Setting man sich selbst baut. Und dann wird festgelegt tatsächlich, welcher Charakter die Oberhand hat. Also es ist schon das, wie Ralf gesagt hat, es gibt einen Charakter, der gewinnt tatsächlich. Aber der Witz ist, dass ich parallel dazu ja als Spielender am Tisch auch meine Punkte sammle, wenn ich meinen Charakter benachteilige und dadurch wiederum das Finale unabhängig von meinem Charakter beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich im Endeffekt merke, okay, ich möchte, dass die Geschichte einen guten Ausgang hat und mein Charakter, der böse war, die ganze Zeit einfach niederträchtig untergeht im Finale, dann habe ich da mehr Kontrolle drüber, wenn ich auf eine gewisse Art und Weise gespielt habe. Klingt komplex, im Endeffekt gibt es zwei verschiedene Arten von Ressourcen, A oder B. Die eine ist für den Charakter, die eine ist für die Moderation. Weil, wird spielleiterlos gespielt, das heißt, jeder Spieler übernimmt mal einen Charakter, jede Spielende übernimmt mal die Moderation. Und da kann man im Endeffekt auch gegen andere Charaktere vorgehen, gegen sich selbst vorgehen. Und wie gesagt, das Ganze verhältnismäßig Setting und regelleicht. Das heißt, der Fokus soll wirklich darauf liegen, dass man die Story der Charaktere erzählt. Und es gibt auch keine Background-Story im Sinne von, dass eben eine Spielleitung irgendwelche Plotpunkte bringen muss, weil sich die Story im Endeffekt dadurch ergibt, dass jeder einfach seinen eigenen Charakter so spielt, wie er ihn versteht. Also da vielleicht wieder die Parallele bis hin zu Game of Thrones. Da gibt es zwar, die Untoten kommen irgendwann, hoffentlich kein Spoiler, aber im Endeffekt passiert ja die ganze Serie lang nichts anderes, als dass einfach jeder sein Ding macht. Und durch die Interaktion entsteht dann immer irgendwas Erzählwertes im Endeffekt. Und so erlebe ich das auch oft in den Runden, die ich jetzt gerade mit dem Schnellstarter habe. Und so bin ich gerade dabei, das Regelwerk abzuschließen. Und weil mich das Thema gerade total beschäftigt und ich so tief drin bin, kam mir ja jetzt auch irgendwie dazu, das hier mal zu thematisieren. So viel dazu. Jetzt habe ich einen langen Schwall losgelassen. Noch etwas unklar.
Klar ist es schon. Ich müsste es spielen, um dann wirklich so die einzelnen Aspekte zu sehen. Aber ich merke eben, es hat für mich, so wie es auch jetzt klingt, einen sehr starken, ja, Brettspielcharakter kann ich ja nicht sagen, weil es ist ja kein Brett oder so, aber ein Gesellschaftsspielcharakter. Weil ich sammle Punkte, ich muss versuchen, am Ende zu gewinnen. Und ich sag mal, ist schon eine Besonderheit auf jeden Fall.
Für mich klingt es tatsächlich so ein bisschen brettspielig, allerdings ein Erzählbrettspiel, das kennt bestimmt ihr auch, ist Diplomacy, so ein ganz alter Klassiker, wo es um Verhandlungen geht. Und da würde mich interessieren, das kannst du gleich, glaube ich, mit beantworten, wenn du Ralfs Frage beantwortest. Wenn ich jetzt quasi so meine Intrigen spinne und gegen die anderen Charaktere vorgehe, mache ich das immer am Tisch vor allen anderen oder gehe ich auch mal ins Nachbarzimmer mit irgendeinem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin, um quasi die Intrige zu spinnen, um jetzt Person X, weiß ich nicht, um die Ecke zu bringen?
Nee, genau. Also es gibt nie einen Grund, etwas in Abwesenheit eines anderen Spielenden am Tisch zu klären, weil das Spiel immer durchgehend kooperativ ist. Ich glaube, Wie gesagt, ich finde es immer noch vollkommen in Ordnung, wenn für sehr, sehr viele rollenspielende Menschen dieses Spiel nichts ist, weil ich mir bewusst bin, dass ich mich da in einer Nische aufhalte und es für mich auch völlig legitim, weil ich das ja in erster Linie mache, um irgendwie auch in meinem Labor rum zu experimentieren und zu gucken, was rauskommt. Ich glaube aber immer noch, dass das auch an der Perspektive liegt, dass man das als eher klassisches Brettspiel wahrnimmt oder Diplomacy oder ähnliches. Ich glaube, die Leute, die sowas wie Fiasko oder, ich bin gerade nicht sicher, heißt es Kagematsu oder auch andere Spiele gespielt haben, die nehmen diese Spiele nicht als brettspielartig oder als Player versus Player wahr oder ähnliches, sondern immer als gemeinschaftliches Geschichtenerzählen. Also zum Beispiel die eine Sache ist ja, wie gesagt, diese Punkte. Das heißt, ich ärgere mich eigentlich nie, wenn ich auf eine Intrige reinfalle. Und wenn, auch dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, nee, mein Charakter hat entsprechende Informationen und so weiter und so fort, ohne jetzt im Detail zu arg auf die Mechanismen einzugeben. Also völlig beliebig ist es nicht, aber es gibt schon Möglichkeiten, es wird so gespielt, dass eben nicht die Spielenden am Tisch gegeneinander agieren. Dazu kommt noch, um eure Brettspielthese eigentlich zu bestätigen, man hat eine Übersicht zentral auf dem Tisch, auf der ich sehe, welcher Charakter gerade an welchem Punkt steht und in welcher Haltung ist. Das heißt, ich sehe dort, ob ich gerade von einem Charakter, der eigentlich in einer verfeindeten Fraktion ist sozusagen, ich sehe, ob der meinen Charakter gerade manipulieren möchte. Das heißt, es ist auf Spielerebene immer völlig transparent. Man entscheidet sich immer dafür, zentral ist immer, möchte ich, dass mein Charakter dieses Drama erlebt. Das ist vielleicht schwierig einzuordnen, wenn man diese Art von Spiel noch nicht so oft gespielt hat. Ich bin seit über 10 Jahren in dieser Bubble und für mich ist es dann, ihr merkt schon, ist es dann schwierig, dass, ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung. Ich glaube, dann wird es ziemlich schnell, ziemlich deutlich. Und Ralf, auch das, du hast recht, klar geht es um Ressourcen, aber glaube ich, in den meisten Rollenspielen geht es um Ressourcen. Also ich glaube, Ressourcenmanagement ist so ein zentrales Element von Rollenspiel. Das klassischste Rollenspiel im Dungeon besteht aus einem großen Teil aus Ressourcenmanagement, indem ich gucke, habe ich meine Fackeln noch, reicht mir dies, reicht mir das andere. Auch moderneres Rollenspiel, bekämpfen wir den Gegner, was müssen wir einkaufen, bevor wir in die Drachenhöhle gehen und so weiter und so fort. Also Rollenspiel dreht sich extrem viel um Ressourcenmanagement und da macht das Spiel keinen Unterschied, im Sinne von aber, dass es sehr, grob geregelt ist, im Sinne von, dass ich nicht Goldtaler zähle oder wie viel Kilo kann in meinen Rucksack packen. Nee, wenn ich sage, ich packe mir 12 Schlachtkreuzer und stürme jetzt den Planeten der Spezies der Schari, dann ist das so. Ich glaube, das ist einfach eine Sache der Erfahrung, dass man das mal erlebt hat.
Das Spannende daran finde ich jetzt, dass du zum Beispiel das Ressourcenmanagement so in den Vordergrund stellst und dass das eben für dich ein völlig normaler Teil des Rollenspiels ist. Es wäre für mich tatsächlich ein Grund, schreiend die Flucht vom Tisch zu ergreifen. Weil das ist das, was ich am Rollenspiel, auch gerade so am klassischen Dungeon-Rollenspiel und so weiter, wirklich mit am schlimmsten finde, wenn ich mich darum kümmern soll.
Ja, das ist ein Missverständnis. Es geht in dem Spiel nicht darum, es werden nie Ressourcen gemanagt. Du musst nie drauf gucken, habe ich jetzt noch genug Punkte, um die Intrige durchzuführen? Habe ich genug Punkte, um mich durch die Intrige zu wehren? Es ist einfach so, du spielst deine Rolle. Wenn du es cool findest, Drama zu erleben, sagst du ja und bekommst halt einen Punkt zugeworfen für später. Wenn du sagst, das Drama finde ich jetzt langweilig, dann sagst du nein und dein Charakter hat keinen Nachteil. Also du bist nie an einem Punkt, an dem du kalkulieren musst. Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Was ich sagen wollte, ist, Zahlen spielen in jedem Rollenspiel eine Rolle. Und bei anderen Rollenspielen habe ich ein Charakterblatt mit 5 Attributen und 17 Talenten. Bei Supernova Dynasty habe ich bei jedem Charakter eine Zahl und die 2 Ressourcen. Ich glaube, ich habe die falschen Begriffe benutzt und euch aufs Glatteis geführt eventuell. Also ich habe das zusammengeworfen mit Ressourcen. Aber ich kann euch nur einladen, wenn euch mal langweilig ist, ob Supernova Dynasty oder ein beliebiges anderes Spiel, macht mal so eine Runde. Es muss auch kein Character versus Character sein. Auch da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und da kann man einfach mal merken, wie das Spiel so anders ist und welche Freiheiten es einem gibt. Und vor allem, was ich spannend finde, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist auch nicht zentrales Thema, wie überraschend so ein Spieleabend und wie entspannend er sein kann, wenn alle auf gleicher Ebene mitmachen, niemand etwas vorbereiten muss und jeder aus deinem Aspekt, den du mit einbringst, einen Story-Twist machen kann, den du nicht erwartet hättest und der auch deine Spielerfahrung dann bereichert in dem Moment. Also ist auch ein total schöner Aspekt an diesem Spiel, aber auch an der ganzen Schublade von Spielen.
Ja, mir ist schon klar, dass Ressourcen zum Beispiel jetzt hier eine ganz andere Begrifflichkeit, eine ganz andere Bedeutung haben. Was mir dabei bloß halt durch den Kopf geht, immer wieder, ist halt, dass ich verstehen muss, verstehen möchte halt, was das Spiel von mir will, ne? Und das ist eben umso schwerer. Du hast zum Beispiel gerade Fiasco als Beispiel für ein ähnliches Spiel genannt, das aber nicht konfrontativ ist. Und das habe ich zum Beispiel komplett anders erlebt. Ich mag Fiasco sehr gerne. Ja, aber ich habe es tatsächlich so erlebt, dass es da eben, das dauert ja dann auch nur 2 Stunden und so, aber nach den 2 Stunden ist es halt tatsächlich so, dass man sich gegenseitig da schon mal ein bisschen in die Pfanne gehauen hat. Und das finde ich in dem Fall auch tatsächlich nicht schlimm. Und darum sage ich, ich finde es immer wieder spannend, weil die Vorstellung, die du jetzt an der Stelle halt hast, trifft sich dann von bestimmten Begrifflichkeiten oder von bestimmten Arten zu spielen. Die trifft sich dann nicht unbedingt mit meiner, weil ich eben eine andere Vorstellung davon habe. So meine ich das. Damit ist nichts falsch von dem, was du gesagt hast. Ja, das ist, und ich sag mal, damit würde ich auch nie sagen, dein Spiel ist jetzt, ja, weiß ich nicht, schlecht, doof, was auch immer. Ich stehe halt nur selber dann so ein bisschen davor und überlege mir, ja, gefällt mir jetzt dieses Spiel, gefällt mir jenes Spiel? Und das ist eben, glaube ich, unheimlich individuell, was einem gefällt und was nicht.
Ja, total. Was hat dir denn an Fiasco gefallen?
Tatsächlich, so wie du gesagt hast, ich setze mich hin, ich würfle. Bei Fiasco ist es ja dann so, vielleicht für die, die es nicht kennen, ich würfle am Anfang ein paar Würfel und ich lege mit diesen Würfeln Verbindungen zwischen den Charakteren am Tisch fest oder ja, zwischen den Personen am Tisch erstmal, dass dann wirklich gesagt wird, okay, wir zwei sind miteinander verwandt, wir sind Geschwister oder wir sind Vater und Sohn. Das kann sich halt alles im Laufe dieser Zeit entwickeln. Und nachdem man die Beziehungen hat, klärt man eben auch die anderen Sachen. Das heißt, ich weiß am Anfang überhaupt nicht, bis auf die Grundidee, halt, keine Ahnung, ich spiele Cthulhu in 1890, da habe ich dann die entsprechenden Tabellen für. Aber was ich spiele, weiß ich nicht. Das fand ich total toll, dass das funktioniert. Das hat mich wirklich unheimlich gewundert. Ja, aber da hat mich dieses Konfrontative gar nicht mal so sehr gestört. Vielleicht, es mag tatsächlich daran liegen, dass ich da das Gefühl hatte, ja okay, es ist Fiasco, hier gehe ich eh unter. Keiner von uns ist am Ende irgendwie der Sieger oder kommt positiv aus der Sache raus, weil am Ende sind wir sowieso alle irgendwie, ja, tot, wahnsinnig, schwer verletzt, irgendwo rausgekrochen, was auch immer. Und das hat mich, glaube ich, dann irgendwie mehr angesprochen, als dieses Gefühl, am Tisch zu sitzen und dann, ich sag mal, dann intrigiert einer gegen mich, um am Ende alleine als Sieger dazustehen.
Genau, das ist ja nicht der Fall. Also der macht es ja, das ist dasselbe wie bei Fiasco im Endeffekt. Nur ich habe eine andere Lösung gewählt, die für mich irgendwie passender erschien. Also der Charakter intrigiert gegen deinen Charakter, um gegen ihn zu dominieren. Und jetzt hast du aber als spielender Mensch am Tisch davon etwas, mit dem du dann wiederum mit ihm gemeinsam mitbeschließen kannst, na, wie geht denn die ganze Geschichte eigentlich aus? Nur weil jemand der dominanteste Charakter ist, sagt das noch nichts darüber aus, wie die Geschichte ausgeht. Also da sind im Endeffekt die Storyteller am Tisch, jeder ist ja auch ein Storyteller am Tisch, der entscheidet auf einer anderen Ebene wieder mit. Also bei Fiasco ist es ja so, dass am Ende einer Szene, glaube ich, immer die anderen Leute am Tisch entscheiden, wer hat die Szene gewonnen und wer nicht. Und dementsprechend werden Punkte gesammelt. Und das ist eine ganz schöne Lösung. Ich mag Rollenspiele nicht, bei denen rollenspielerisches Verhalten bewertet wird. Also ich mag das nicht, wenn mir jemand sagt, wie habe ich jetzt gut Rollenspiel gespielt oder nicht. Ich will auch andere nicht leistungsbewerten beim Rollenspiel. Da habe ich ein bisschen ein Problem damit. Und bei Supernova Dynasty sind es eben andere Mechanismen, die greifen, dass man auf Spielerebene entscheidet gemeinsam, okay, welcher Charakter schafft es jetzt doch noch da einen Twist reinzubringen und so weiter. Und ich glaube, ich habe immer noch den Eindruck, dass, wenn du darüber sprichst, immer noch der Spieler- und die Charakterebene manchmal so immer noch zusammengesteckt werden.
Ja.
Müssen wir auch nicht ausdiskutieren, aber fällt mir auf.
Tatsächlich stimmt das, weil das eben auch sehr häufig meine Erfahrungen sind, gerade mit Leuten, die halt, ich sag mal, einen sehr konfrontativen Stil bei einem Spiel, und zwar jetzt vollkommen egal, ob Brettspiel, Rollenspiel, was auch immer, Leute, die gewinnen wollen, die werden letztendlich auch ja ihre Vorteile ausnutzen wollen. Und das ist eben etwas, da fühle ich mich dann irgendwie nicht wohl dabei, weil für mich ist das eben alles immer etwas Gemeinsames. Und dieses gemeinsame Erleben, das ist mir dann tatsächlich wichtig.
Ja, es ist ja auch bei Fiasco so, dass der eine Charakter doch etwas besser abschneidet als der andere und so weiter. Also auch da tatsächlich gibt es ja Gewinner und Verlierer am Ende. Und das finde ich also für mich auch völlig in Ordnung, weil ich da einfach das Drama der Charaktere sehe. Ich meine, ich habe auch Spaß an Ten Candles, an denen von vornherein feststeht, dass alle untergehen werden. Und ich finde, auch da kann man schöne Geschichten erzählen und da werden wir alle verlieren. Gut, da könnte man sagen, wenigstens gibt es da keinen Gewinner. Ich kenne kein erzählerisches Rollenspiel, bei dem tatsächlich ein Charakter und ein Spieler sozusagen in Unisono gewinnen. Weder Fiasco noch Supernova Dynasty noch Kagematsu oder so. Ich kenne keins, wo das zusammensteckt und das fände ich auch total unangenehm. Und dann würde ich auch lieber einfach ein stinknormales Brettspiel spielen.
Dann denke ich, haben wir das Thema jetzt einmal von hinten bis vorne durchdiskutiert und vielleicht wird ja Ralf auch mal überzeugt. Mal gucken. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und hoffe, ich werde es mal irgendwann auf einer Convention oder so sehen. Ich danke euch beiden, dass ihr Zeit hattet für diese Folge. Wir haben jetzt schon 2 Stunden Rohzeit geschafft. Das ist selten, dass eine Folge so lange geht tatsächlich. Ja, ich sag schon mal vielen Dank an den Ralf. Natürlich vielen Dank an den Gianni. Wie immer, bitte 5 Sterne bei iTunes und Spotify und wo auch immer und Kommentare und so weiter. Alles in den Shownotes. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Und natürlich die letzten Worte haben erst der Ralf und dann der Gianni.
Ja, ich danke Gianni auch, da nochmal eben einen Einblick bekommen zu haben. Ich oute mich an der Stelle auch mal als großer Fan deines ersten Spiels Scherbenfresser. Das liegt nämlich hier bei mir noch im Regal und das fand ich damals auch super klasse und darum war ich eigentlich sehr gehypt und darum vielleicht auch meine Reaktion da. Ich wünsche dir aber super viel Erfolg, dass du nämlich die Leute findest, die an diesem Spiel ihren Spaß finden werden und nicht so alte nörgelnde Säcke wie ich.
Erst einmal ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Und ich schätze das natürlich auch, dass du, Ralf, dass du das Thema so ernst nimmst. Das ist ja für mich auch immer ein schönes Zeichen. Und für die Zuhörer vielleicht auch mal ganz cool. Es ist ja doch noch zu einem Gerangle gekommen. Am Anfang dachte ich ja noch, wir lieben uns jetzt hier noch 2 Stunden und dann ist es rum. Genau, also vielen Dank nochmal an euch beide und auch an die ZuhörerInnen da draußen. Spielt gemeinsam, redet miteinander.